Herzlich willkommen zu Reingehen, dem Podcast der Wochentaz. Jede Woche besprechen wir hier zwei Geschichten aus unserer aktuellen Ausgabe zusammen mit den AutorInnen. In dieser Folge geht es um ein gerade heiß diskutiertes Thema. Na klar, es geht um Leihmutterschaft. Die einen sprechen von reproduktiver Selbstbestimmung, die anderen von Mietbäuchen. Wir schauen uns diese Debatte genauer an und klären die wichtigsten Fragen. Im zweiten Teil blicken wir dann nach Jakarta. In der größten Metropolregion der Welt bringen Rollertaxifahrer die Menschen von A nach B. Und sie halten so den Verkehr am Laufen. Aber sie arbeiten unter prekärsten Bedingungen. Ich bin Sophie Fichtner. Schön, dass ihr dabei seid. Jens Spahn hat letzte Woche ungewollt ein Feuer entfacht. Er hat bekannt gegeben, dass er und sein Mann durch eine Leihmutter aus den USA Eltern geworden sind. Jetzt tobt die Debatte über Leihmutterschaft, die hier in Deutschland bislang verboten ist. Bei mir im Studio sitzt jetzt Amelie Sittenauer. Sie ist Redakteurin für Genderpolitik und kann deshalb all meine Fragen zu Leihmutterschaft beantworten. Hi Amelie.
Hi.
Ich freue mich, dass du da bist. Zuerst einmal, wie funktioniert Leihmutterschaft?
Ja, also bei einer Leihmutterschaft oder Leihschwangerschaft trägt eine Person mit ihrem Uterus ein Kind für andere aus. Also zum Beispiel ein schwules Paar oder ein Heteropaar, das wegen medizinischen Gründen keine Kinder haben kann. Die nennt man dann auch Bestelleltern. Da gibt es dann unterschiedliche Variationen. Es gibt schwule Paare, bei denen die Leihmutter auch die Eizelle zur Verfügung stellt oder aber die Eizelle der Bestellmutter oder einer dritten Person wird verwendet. Und dann funktioniert das mit künstlicher Befruchtung. Und grundsätzlich bei Leihmutterschaften unterscheidet man zwischen kommerziellen Leihmutterschaften und altruistischen. Das heißt, entweder ist es wirklich eine Art von Dienstleistung und die Leihmutter bekommt dafür Geld und es gibt eine Vermittlerorganisation. Oder es gibt altruistische Leihmutterschaften, also das ist selbstlos motiviert, weil diese Person einfach gerne den Kinderwunsch der anderen erfüllen will. Das unterscheidet sich aber ganz stark immer vom Land, von der Gesetzeslage und von dem jeweiligen Kontext.
Wie ist denn die rechtliche Lage hier in Deutschland?
Ja, also spätestens seit Jens Spahn wissen wir ja, dass Leihmutterschaft in Deutschland verboten ist. Genauso wie Eizellenspende. Das ist seit 1990 ganz lange geregelt in dem sogenannten Embryonenschutzgesetz. Und den letzten Liberalisierungsversuch, den gab es in der Ampelregierung von der FDP. Die wollte nämlich gerne, dass Leihmutterschaft in Deutschland möglich ist. Da gab es dann auch eine Expertinnenkommission zu. Die hat sich sowohl zum Schwangerschaftsabbruch als auch zu Eizellspende und Leihmutterschaft beraten. Und die ist dann auch zu der Schlussfolgerung gekommen, dass altruistische Leihmutterschaft unter ganz eng definierten Bedingungen denkbar wäre, es aber auch gute Gründe gibt, für den Gesetzgeber das nicht zu erlauben, weil das Missbrauchpotenzial eben sehr groß ist. In der Praxis führt es jetzt aber bei uns in Deutschland zu einer Situation, in der man zum einen Leihmutterschaft verboten hat im Gesetz, aber die Eltern ins Ausland gehen, um dort dann ein Kind mit Hilfe von Leihmuttern zu bekommen. Und diese Eltern werden dann in Deutschland auch als Eltern ihres Kindes anerkannt. Dazu hat der Bundesgerichtshof 2014 ein Grundsatzurteil gesprochen und das kritisieren viele Leute. Also zum Beispiel der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Helmut Frisse, der hat letztens gesagt, das sei einfach eine gesellschaftliche Doppelmoral.
Das schafft eben diese Grauzone, dass Menschen dann ins Ausland gehen mit ihrem Baby zurückkommen, was sie durch eine Leihmutter bekommen haben und dann wird ihre Elternschaft aber trotzdem anerkannt.
Genau, genau.
Ja. Ja. Aber es wäre natürlich auch total absurd, wenn sie dann mit dem Baby kämen und dann sind sie nicht die Eltern.
Genau,
so. Also, ja.
Genau.
Okay. Ein großer Kritikpunkt ist jetzt, dass reiche Menschen dann ins Ausland gehen, eben sich dort ein Baby kaufen und Menschen, die sich das nicht leisten können, bleiben ungewollt kinderlos. Das ist auch ziemlich ungerecht, oder? Wie siehst du das?
Ja, also da steckt auf jeden Fall sehr viel drin, weil zum einen ist Leihmutterschaft einfach sehr, sehr teuer. Das beginnt, wenn man jetzt nach Georgien oder in die Ukraine geht, bei so um die 60.000, 70.000 Euro. Wenn man in den USA ist, dann geht das schnell bis zu 200.000 Euro.
Das ist teuer.
Ja, es ist wirklich teuer. Das heißt, man muss sowieso schon reich sein, um sich das leisten zu können. Und dann heißt es aber auch, man muss sich dann mit seiner Familienplanung nicht mehr so nach dem nationalen Gesetz hier orientieren. Und dass es hier so umstritten ist, das hat ja auch ernstzunehmende Gründe. Also wie gesagt, das Missbrauchspotenzial kann einfach sehr hoch sein. Menschen mit Uterus, die geben da sehr, sehr viele Rechte an ihrem eigenen Körper ab. Und da stellt sich auch die Frage, ob das denn mit der Menschenwürde oder auch mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit überhaupt so vereinbar ist.
Du hast es schon gesagt, da steckt viel Missbrauchspotenzial drin. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass Frauen vielleicht, die in einer finanziellen Not sind, dann eher ihren Körper zur Verfügung stellen würden. Und ja, das ist diese Gefahr dahinter, oder?
Voll. Also wenn das in so einem internationalen Kontext stattfindet, vor allem bei kommerziellen Leihmutterschaften, dann muss man natürlich auch mitdenken, dass es da ganz krasse globale und auch kolonial geprägte Machtgefälle gibt. Also lange war Indien da so das Paradebeispiel dafür, wie Leihmutterschaft wirklich zur Ausbeutung werden kann. Das waren dann indische Frauen, oft in prekären finanziellen Lagen, die dann Kinder für ökonomisch gut gestellte Bestelleltern aus dem globalen Norden ausgetragen haben. Und dazwischen standen dann auch Vermittlerorganisationen, die diese Freiheit der Frauen eingeschränkt haben. Also während der Schwangerschaft, die durften dann teilweise nicht so Leihmütterhäuser verlassen. Ihnen wurden Informationen vorenthalten. Sie wurden rechtlich nicht richtig aufgeklärt. Und das stand zum Beispiel so stark in der Kritik, dass Indien diese Praxis dann 2016 stark eingeschränkt hat.
Und wie ist es in den USA? Das wird jetzt ja immer als Beispiel so herangezogen.
Ja, genau. Das ist eben so ein anderes Beispiel, wie es auch relativ gut laufen kann. Dort ist die Zufriedenheit bei den Leihmüttern sehr groß und sie haben auch sehr großes Mitspracherecht. Und da achten Vermittlerorganisationen auch darauf, dass die Leihmütter zum Beispiel finanziell und sozial abgesichert sind, dass sie zum Beispiel schon ein Kind bekommen haben, also dass sie auch wissen, worauf sie sich einlassen und dass diese Schwangerschaften auch gesundheitlich problemlos verlaufen sind. Also da gibt es natürlich einfach einen großen Pol zwischen jetzt dieses Negativbeispiel Indien oder den USA. Und das unterscheidet sich ganz stark nach Land. Und man könnte natürlich auch in Deutschland argumentieren, dass es vielleicht wünschenswert wäre, das hier vor Ort zu regeln. Dann könnte man nämlich auch sicherstellen, wie eben die Verhältnisse aller Beteiligten sind.
Genau, und ansonsten gibt man das ja so total aus der Hand, die Verantwortung auch.
Voll, ja.
Irgendwie ist es aber auch so, dass man natürlich Frauen abspricht, über ihren eigenen Körper entscheiden zu können und ob sie vielleicht für jemand anderes ein Baby austragen wollen oder nicht, wenn man es so partout verbietet. Ne? Vielleicht ist es ja auch feministisch zu sagen, Frauen können über ihren eigenen Körper entscheiden und wissen, was sie da machen.
Absolut, das ist auch ein ganz zentraler Punkt in der feministischen Debatte und der geht auch viel weiter als nur die Leihmutterschaft, sondern es betrifft ganz viele Formen von reproduktiver und sexueller Selbstbestimmung. So hat zum Beispiel auch die Verfassungsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf kürzlich in der Zeit gesagt, dass sie altruistische Leihmutterschaft in Deutschland legalisieren würde, weil sie sagt, das ist einfach ein fundamentaler Teil des Selbstbestimmungsrechts aller Menschen über ihren Körper. Genauso wie Menschen Alkohol trinken oder Hochrisikosport machen können, kann Menschen mit Uterus nicht vorgeschrieben werden, was sie mit ihrem Körper tun oder nicht tun und ob sie damit Geld verdienen. Und alles andere, sagt sie, sei ein paternalistischer Staat, der dann am besten zu wissen scheint, was für Frauen gut ist. Und da geht's eben auch weiter als nur die Leihmutterschaft. Da geht's eben dann auch um das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche oder eben um die Eizellenspende oder zum Beispiel auch Fragen wie Sexwork.
Ja, es ist irgendwie, wenn ich all diese Argumente höre, weiß ich am Ende immer nicht so ganz. Ich sehe das eine total, dass man da irgendwie aufpassen muss, dass Frauen nicht missbraucht werden oder auch sich gezwungen fühlen, ein Kind auszutragen, weil sie in einer finanziellen Notlage sind. Gleichzeitig will man einer Frau auch nicht verbieten, schwanger zu werden für ein anderes Paar. Ich bin da so hin und her gerissen. Geht's dir ähnlich?
Voll, auf jeden Fall. Das ist ein total komplexes Thema, das ganz viele Dimensionen umfasst. Ja, und ethisch ganz große Fragen. So richtig eine abgeschlossene Meinung dazu ist auch schwer zu haben.
Ja. Glaubst du, durch die Debatte aktuell, die wir jetzt führen, könnte sich da bald was ändern an der Gesetzeslage hier in Deutschland?
Also ganz konkret, so wie jetzt die aktuellen politischen Mehrheitsverhältnisse sind, glaube ich nicht, dass sich in dem Thema Leihmutterschaft in dieser Zeit was ändert. Die Union hat sich ja jetzt auch mit Jens Spahn nochmal sehr klar positionieren müssen und auch bei der SPD ist man da jetzt eher zurückhaltend. Da gibt es jetzt keine Partei, die sich so richtig hervortut, also mit ihrem Herzensthema hier. Aber gleichzeitig ist es natürlich total wichtig, dass wir diese Debatte jetzt auch mal führen. Denn zum einen, wie gesagt, gehen Menschen mit Kinderwunsch ansonsten ins Ausland. Und dann müssen wir uns fragen, ob wir diese Zustände da so richtig finden. Und zum anderen sprechen wir eben ganz zentral über Selbstbestimmung von Menschen, die gebären können. Wie gesagt, nochmal, das betrifft Schwangerschaftsabbruch, was nochmal ein sehr, sehr viel größeres Thema ist. Oder eben auch Eizellenspende oder Sexwork. Und sich mit diesen Themen gesellschaftlich auseinanderzusetzen, ist natürlich immer wichtig und da gibt es noch sehr viel zu tun.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr dankbar, dass du dir diese Themen immer anschaust und uns dann davon erzählst. Danke, dass du hier warst. Ich habe aber noch was vorbereitet.
Das Ding der Woche.
Ich reiche dir jetzt diesen Umschlag mit dem Ding der Woche, ausgesucht vom Gesellschaftsteam der Wochentaz.
Soll ich auspacken?
Ja, unbedingt.
Es ist ein Diddle.
Eine Diddle-Maus. Was glaubst du, warum ist das diese Woche wichtig? Oder warum Thema?
Oh, gute Frage. Ich habe das ehrlich gesagt nicht mehr gesehen, seit ich meinen Diddle-Ordner aufgemacht habe. Hat Diddle Geburtstag?
Nee, es gibt tatsächlich jetzt Diddle wieder zu kaufen.
Ah, oh.
Großes Comeback. Ja, weil die 90er, alles, der ganze Style ist eh zurück. Und dann haben die sie wahrscheinlich die Chance gewettert und jetzt die Diddle-Maus auch. Und man kann wieder so Papier kaufen, diese kleinen Blöcke und Kuscheltiere und so.
Wow, auch die riechen?
Das habe ich mich auch gefragt und habe mich erinnert an diesen Block, den ich damals hatte, so Zitrone.
Ja.
Hat dann immer so ein bisschen nach Putzmittel gerochen. Mhm. Ja, aber ich war total begeistert. Du hast also auch begeistert Diddle-Blätter gesammelt?
Ja, Diddle-Blätter gesammelt und getauscht natürlich.
Das war so toll auf dem Schulhof. Ja, vielleicht kommt das jetzt alles zurück. Danke, dass du da warst, Amelie.
Ja, danke dir, Sophie.
Ciao.
Die Taz gehört ihren LeserInnen. Genauer gesagt, über 25.000 GenossInnen. Sie sorgen dafür, dass unabhängiger Journalismus möglich bleibt. Wenn du Teil davon werden möchtest, informiere dich über die Taz-Genossenschaft auf taz.de/Genossenschaft.
Wenn es spät ist und ich faul bin, öffne ich gerne mal eine App und rufe mir ein Taxi. In Jakarta funktioniert das ähnlich, nur eben mit Rollertaxis. Nico Kappel ist freier Journalist und war in der indonesischen Hauptstadt mit diesen Rollertaxis unterwegs und er stellt fest, dass die Fahrer unter prekären Bedingungen dort arbeiten und ihn durch die Gegend fahren. Hi Nico, ich freue mich sehr, dass du jetzt wieder in Berlin bist und mir gegenüber sitzt.
Hi Sophie.
In Jakarta, der Hauptstadt Indonesiens, leben wahnsinnig viele Menschen, 42 Millionen EinwohnerInnen hat dieses Gebiet. Wie funktioniert der Verkehr denn in dieser vollen Region?
Also der Verkehr funktioniert nicht gut, kann man sagen. Es gibt in Jakarta, man nennt es, also ExpertInnen nennen es einen Verkehrsinfarkt. Es sind viel zu viele Leute, viel zu viel Individualverkehr. Es gibt öffentliche Verkehrsmittel, aber es gibt eine U-Bahn-Linie, die führt von Norden nach Süden. Die ist sehr gut, die ist auch sehr pünktlich. Aber es gibt eben nur die eine. Es gibt Regios, es gibt S-Bahnen, die rausfahren, aber dieser Innenstadtbereich, der ist quasi völlig zu und völlig überlastet. Es gibt ständig Staus. Ich musste mal zu einem Termin, habe auf dem Hinweg 20 Minuten gebraucht. Dann hat es geregnet. Ich war in der Regenzeit dort, es regnet sehr viel und wenn es regnet, ist die Stadt komplett dicht. Und dann habe ich für die gleiche Strecke 2,5 Stunden gebraucht. Also du kannst es nie voraussagen, wie lange du brauchst, um von A nach B zu kommen.
Und um von A nach B zu kommen, nimmt man dann vor allem diese Rollertaxis.
Genau, also das ist eigentlich der sicherste Weg, würde ich sagen, sich in Jakarta fortzubewegen. Es soll in Jakarta, in dieser Metropolregion, bis zu 1,2 Millionen Rollertaxis geben. Und das war auch eigentlich so mein Verkehrsmittel der Wahl, wie ich mich da fortbewegt habe. Anders ist schwierig.
Ja, du hast dann auf einer deiner Fahrten da Muhammad kennengelernt, einen Fahrer, oder?
Genau. Ich habe Muhammad kennengelernt. Ich spreche leider kein Bahasa Indonesier, deswegen konnte ich mit wenig Fahrern sprechen, aber er sprach Englisch. Und das war krass, der hat sich das selber beigebracht mit TikTok und YouTube, weil er gesagt hat, er hat sein Leben lang Java, die Hauptinsel von Indonesien, nicht verlassen. Und das war halt so sein Weg, so Leute kennenzulernen, indem er halt mit Touris spricht. Und deswegen konnten wir uns ganz gut unterhalten und haben uns dann auf einer Fahrt kennengelernt und sind im Kontakt geblieben. Und er hat mir dann ganz viel erzählt, wie das so ist als Roller-Taxifahrer in Jakarta.
Ja, krass. Wie ist das für ihn?
Mohammed lebt in einem Außenbezirk. Deswegen muss er erstmal zur Arbeit in die Innenstadt 1 bis 2 Stunden fahren.
Und jeden Morgen?
Jeden Morgen, genau.
Wow.
Und er arbeitet 5 Tage die Woche und die Schichten sind lang. Also meistens 8 bis 12 Stunden sitzt er auf dem Roller. Man muss sich das vorstellen, in Jakarta hat es eigentlich immer über 30 Grad. Die Luftfeuchtigkeit ist unglaublich hoch. Der Verkehr, die Abgase und die sitzen da auf dem Roller und bringen halt Leute von A nach B.
Dann klebt man wahrscheinlich auch total an ihm, oder? Wenn du dann so hinter ihm sitzt und alles ist nass und
also
schwitzig.
Man darf, glaube ich, als Rollertaxifahrer keine Angst vor Körperkontakt haben. Man muss sich ja auch festhalten. Also es ist auch immer ein bisschen abenteuerlich, weil die Straßen sind so verstopft, dass sie teilweise da sehen die eine 50 Zentimeter Lücke und dann heizen die da durch, weil sie anders nicht weiterkommen.
Mhm. Du hast Muhammad über eine App gerufen und darüber funktioniert dieses System, oder? Wie?
Genau. Es gibt eigentlich zwei Apps in Indonesien, Grab und Gojek, die eigentlich diesen Rollertaxiverkehr komplett kontrollieren. Das funktioniert ein bisschen wie Uber.
Mhm.
Du gibst da deinen Zielort ein, dann bekommst du einen Preis angezeigt und dann kannst du so ein Taxi rufen. Und dann kommen die meistens relativ schnell, weil es eben unfassbar viele gibt, und holen dich dann ab.
Wie funktioniert denn dieses Geschäftsmodell der Plattform?
Also die haben 2015 losgelegt, Grab. Das ist ein Startup aus Singapur. Und man muss dazu sagen, dass in Indonesien wie in vielen Ländern in Südostasien das komplette Leben eigentlich damit funktioniert. Also du holst dir da ein Taxi, Auto oder Roller. Du kannst da Essen bestellen, du kannst da im Supermarkt bestellen, alles. Und die sind 2015 gestartet mit eigentlich einem relativ großen Versprechen. Und zwar, dass sie diesen Verkehr einfach sicherer machen, weil davor musstest du einfach in Städten wie Jakarta mit so Rollertaxifahrern verhandeln. Du wusstest gar nicht, wie funktioniert das, was ist das für ein Typ, wo lässt der dich raus?
Mhm.
Und jetzt funktioniert es so, dass Grab diesen Markt und Gojek, aber Grab hauptsächlich diesen Markt eigentlich vollständig kontrollieren. Das heißt, die schaffen die Arbeit ran für die Fahrer, aber die bestimmen auch die Preise.
Die bestimmen die Preise, das heißt, die kriegen ziemlich viel von dem Geld ab?
Nein, leider nicht. Am Anfang lag das Einkommen von so einem Fahrer am Tag bei ungefähr 23 Euro. Das ist für Indonesien gar nicht so wenig. Aber wie viele Startups leider ist Grab mit so einer Money-Burning-Strategie gestartet. Also am Anfang hat man da ziemlich viel verdient. Dann haben sich ziemlich viel angemeldet, wurden davon abhängig. Also ihr Lebensunterhalt wurde davon abhängig. Und dann sind die Preise drastisch runtergegangen. Teilweise bis zu 4 Euro am Tag während der Pandemie 2020. Also 4 Euro am Tag haben die dann noch verdient.
Das klingt ziemlich wenig.
Ja, das ist sehr wenig und Grab nimmt sich auch einen ordentlichen Anteil daran, nämlich 20-30% vermutet man, was die Fahrer dann auch noch abgeben müssen vom Fahrpreis.
Von diesen 4 Euro?
Genau, ja.
Uff.
Als Provision sozusagen.
Was hat Muhammad dir erzählt? Wie kommt er mit dem Geld so zurecht?
Er kommt mit dem Geld okay zurecht. Mittlerweile ist das wieder ein bisschen gestiegen. Er meinte, er verdient so 10 bis 14 Euro am Tag, je nachdem wie es läuft. Er wohnt aber auch mit seiner Frau zusammen bei seinen Schwiegereltern. Und wie gesagt, sehr am Stadtrand. Und ja, ein weiteres Problem ist jetzt eben für die Fahrer, dass der Benzinpreis sich verdoppelt hat durch den Krieg im Iran und durch die Blockade der Straße von Hormuz. Und deswegen, ja, musst du jetzt quasi noch bedenken, dass die für diesen sehr geringen Verdienst auch einfach noch das Doppelte an Benzin ausgeben müssen.
Was kostet da so ein Liter Benzin?
Der hat 60 Cent gekostet. Das wird an jeder Straßenecke in Jakarta verkauft. Da stehen dann so ältere Männer, die in Plastikflaschen Benzin verkaufen. Jetzt ist es halt gestiegen auf 1,20 Euro. Und wenn du nur 10 bis 14 Euro am Tag verdienst, ist das schwierig.
Die Fahrer organisieren sich jetzt aber auch, schreibst du in deinem Text. Und es gab letztes Jahr, ist einer der Fahrer gestorben bei einem Protest, wo er was ausliefern wollte. Kannst du mir nochmal genau erklären, was ist da passiert?
Genau, die Fahrer organisieren sich. Das Ganze ging los, als letztes Jahr bekannt wurde, dass indonesische Abgeordnete eine geplante Wohnungszulage bekommen sollen. In Jakarta sind die Mieten auch gestiegen. Und die Politikerinnen und Politiker sollten jetzt 2.600 Euro mehr bekommen im Monat für eine Wohnung.
Crazy.
Zum Vergleich, Mohammed müsste dafür ein Jahr Grab fahren.
Wow.
Das hat die Leute sehr wütend gemacht, logischerweise. Ja. Und die sind auf die Straße gegangen. Und dann gab es am 28. August 2025 eine große Demonstration in Jakarta. Und da hat ein Gojek-Fahrer war es, also nicht von Grab, von Gojek, von der anderen App, Essen hingeliefert. Weil selbst auf Demonstrationen müssen diese Leute halt arbeiten und Essen ausliefern. Und der Mann hieß Afan Kunyavan und der hat Essen ausgeliefert. Und es gibt Videos auf Social Media, es war eine super unübersichtliche Situation. Tausende Leute haben protestiert, es war viel Rauch in der Luft und die Polizei hat so gepanzerte Fahrzeuge eingesetzt, um die Menschen zurückzudrängen. Afan, der junge Fahrer, kam gerade von seiner Essenslieferung zurück, wollte zu seinem Roller gehen und wurde dann von so einem Fahrzeug überrollt und ist gestorben.
Schrecklich. Das hat dann Proteste ausgelöst, oder?
Also mit allen Fahrern, mit denen ich sprechen konnte, für die war das so ein super einschneidender Moment, weil das war einfach so, ja, zu viel dann.
Mhm.
Wie gesagt, diese Leute verdienen unglaublich wenig Geld. Der Verkehr bricht ohne sie eigentlich zusammen. Also die machen einen super wichtigen Job. und dass sie dann so wenig geschützt werden, dass einer stirbt, das war dann für viele zu viel. Und seitdem sind die dann auf die Straße gegangen und es gab Massenproteste in ganz vielen indonesischen Städten. Es gab in ganz Südostasien Solidaritätsbekundungen und so ist so ein bisschen diese Protestwelle entstanden, die sich The Green Force nennt. Das liegt daran, dass diese Fahrer grüne Jacken und grüne Helme tragen, weil nämlich die Farbe der App ist grün.
Ja.
Und wer schon mal in Indonesien war oder vielleicht auch in Thailand, der kennt das, weil es ist super präsent im Stadtbild. Ne? Überall sind diese grünen Jacken.
Mhm.
Und deswegen ist The Green Force so ein bisschen zu so einem Synonym geworden für diese Proteste.
Haben die Proteste denn jetzt was für Sie ausgelöst? Gibt es da Besserung?
Also ganz viele Leute haben mir auch erzählt, dass diese Probleme erstmal sichtbar gemacht hat, weil man muss auch dazu sagen, Grab-Fahrer haben in Indonesien keinen hohen Stand in der Gesellschaft. Die werden super oft angeschrien, habe ich auch erlebt im Verkehr, weil die Leute Angst haben, dass die ihre Autos verkratzen, wenn der so eng durchdüsen. Man blickt schon arg auf die runter. Das sind halt einfach so die Essenslieferanten, ne? Viele haben mir gesagt, dass sie total froh sind, dass jetzt eben diese Arbeiterklasse da so ein bisschen, diese Fahrer so ein bisschen wahrgenommen werden. Das hat es schon auf jeden Fall gebracht mit den Protesten. Finanziell muss man sagen, hat sich leider nichts verändert. Also jetzt hat der Präsident von Indonesien irgendwie gesagt, dass sie jetzt eine Grenze einführen wollen, dass die Apps sich weniger Geld nehmen von den Fahrern, nur noch 8% Provision. Es ist jetzt auch durchgesetzt worden. Aber ich habe jetzt tatsächlich vorhin nochmal mit Mohammed geschrieben und er hat mir gesagt, das sei ein Riesenquatsch, weil ja, die müssen weniger abgeben, aber sie müssen gleichzeitig eine Servicegebühr zahlen, wenn sie sich in der App anmelden. Deshalb bleibt genau das Gleiche bei ihnen. Und die Apps nehmen sich immer noch genug Geld.
Also alles Augenwischerei und irgendwie politisch wird so getan, als wäre was umgesetzt worden, aber es kommt bei den Fahrern nicht an.
Genau.
Das heißt, wenn man die Fahrer irgendwie unterstützen will, dann gibt man ihnen am besten Trinkgeld?
Ja, du kannst in der App Trinkgeld geben, aber du ahnst es schon.
Nein.
Man weiß nicht so genau, was bei denen dann ankommt. Also am besten ist einfach, wenn man ihnen noch ein paar Rupien in die Hand drückt. Weil das muss man auch dazu sagen, für uns aus westlicher Sicht ist es unfassbar billig, mit so einem Rollertaxi zu fahren. Also die fahren dich teilweise eine Stunde durch die Gegend und zahlst dann 2 Euro für.
Wow.
Ja, deswegen kann man da schon auch mal noch was in die Hand drücken. Das war dann auch während der Proteste ein Ding, dass die Leute einfach ihren Fahrer dann noch auf ein Essen eingeladen haben. So, es gibt ja auch viele, an jeder Ecke gibt's Garküchen, Mittagessen. Und das klingt jetzt blöd, aber Mohammed meinte auch einfach, es ist halt auch schön, wenn Leute mit einem reden. So, und wenn Leute einem auf Augenhöhe begegnen und man nicht nur für die der Fahrer ist, der die irgendwie von A nach B karrt.
Ja, total, das verstehe ich. Und dann habt ihr auch mal zusammen einen Nasi Goreng gegessen?
Genau, ja. Haben wir.
Das hat mir auch immer so gut geschmeckt, als ich da war.
Oh ja. Sehr gutes Essen da.
Nico, danke, dass du uns erzählt hast von deiner Reise nach Indonesien aus Jakarta. Bis bald. Ich hoffe, du schreibst bald mal wieder was Schönes für uns.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Das war's für diese Woche mit Reingehen, dem Podcast der Wochentaz. Teilt unseren Podcast gerne, wenn er euch gefällt, mit Freunden und Familie und lasst eine Bewertung da. Dann freuen wir uns auch sehr. Die Taz hat online übrigens keine Paywall. Stattdessen gibt es das freiwillige Bezahlmodell Taz zahlig. Ihr findet den Link dazu in den Shownotes. Ich sage zu guter Letzt danke an Daniel Fromm für den Schnitt und bis bald, bis zum nächsten Mal.
Genau. Und das entscheidet, also unterscheidet sich, darf ich nochmal an, oder?
Mhm.
Wie gesagt, dieses inhaltliche Zeug mit den Zahlen und so, ich hatte das nicht mehr so gut auf dem Schirm.
Gerade hatte ich noch eine Frage im Kopf.
Boah, es ist auch wirklich unfassbar warm jetzt. Ne?
Warm hier drin, ne? Achso. Ach Gott, das muss ich nochmal sagen.
Irgendwie höre ich mich ein bisschen knarzig an, aber vielleicht ist es
dort, was der...
Also ich...
So. Versuchen, nochmal.
Yes.
Okay.
Jetzt haben wir den Faden verloren. Was wollte ich sagen?
Jetzt gehen wir was essen, oder?
Oh ja, gerne.